Freistoß, der Fußball-Podcast.
Fabian, jetzt kannst du mich doch mit Halloween begrüßen. Das wäre doch ein Spitzengag zum Einstieg, oder?
Ja, genau. Halloween, Michael Augustin, der Ernst Happel Philipp von Anstoß, könnte man auch sagen. Ihr hört die richtige Donauwelle. Ihr habt alles richtig eingeschaltet. Wir freuen uns auf eine neue Remote-Folge. Aber ihr als alte Anstoß-Häsinnen und Hasen, ihr seid das gewohnt, ihr verzeiht uns das, ihr wisst, Qualität kommt vor Quantität und genauso gehen wir diese Folge auch an. Und wir haben natürlich, das muss man ganz ehrlich sagen, wir haben natürlich alles, was irgendwo noch in der Reisekasse war, zusammengekratzt. Wir haben alle Sparschweine geschlachtet, so wie am Weltspartag, ohne dass wir dafür am Ende noch ein Kuscheltier bekommen haben. Aber wir haben gesagt, so komm, wenn wir die Möglichkeit haben, Michael Augustin nicht nur in die USA zu schicken, sondern auch noch direkt zum nächsten Länderspiel nach Wien, dann machen wir das. Und so haben wir jetzt quasi Anstoß in der Kasse sozusagen auf Null runtergesetzt und haben gesagt, alles, was wir noch hatten, haben wir investiert und haben ihn mit der Draisine von Hamburg aus nach Österreich geschickt. Und sieh da, du bist angekommen.
Ja, ich verprasse hier die Anstoßmillionen. Das Geld wird immer weniger, aber es ist gut investiert. Ich sehe was von der Welt, zumindest von Wien. Fabian Wittke war das eben mit einer sehr charmanten Einleitung. Ich möchte dein Flachwitzniveau aufgreifen. Wir haben ja nicht nur diesen tollen Podcast, wir haben ja auch eine Spotify-Playlist. Da packen wir jede Folge mindestens einen Titel rauf. Kann man übrigens auch ganz gerne nebenbei hören. Ich wollte es heute im Flugzeug machen, habe festgestellt, im Flugmodus funktioniert das nicht. Ich hätte das Teil erst runterladen müssen, aber unsere Hörerinnen und Hörer sind wahrscheinlich ein bisschen schlauer. Ich würde schon gerne so 2, 3 Songs raufpacken. Bist du bereit für meine ersten Beiträge? Also wir alle kennen ja den Song von ABBA, The Wiener Takes It All. Der kommt rauf. Von Modern Talking, You Can Wien If You Want. Und von Hot Chocolate, Everyone's a Wiener Baby. Das sind meine Beiträge heute für die Spotify-Playlist. Du kannst dir mit deinen Beiträgen noch ein bisschen Zeit lassen, wenn du möchtest.
Ihr braucht aktuell noch nicht beten, aber wir werden natürlich klassisch diese Folge mit dem Prater unser am Ende beenden. Und ja, vorher wird es wahrscheinlich auch noch den ein oder anderen Inhalt geben. Aber zu viel wollen wir auch nicht versprechen, denn wir müssen sagen, es ist schon spät. Es ist 21 Uhr oder beziehungsweise kurz nach mitteleuropäischer Zeit. Ja, ich meine, jetzt müssen wir keinen Hexentanz drumherum machen. Wir haben die erste Länderspielniederlage unter Julian Nagelsmann im Gepäck. Du wirst es wahrscheinlich auch genauso in der Vorbereitung auf das Spiel morgen, ist es dann ja, also Stand jetzt morgen, gegen Österreich intensiv verfolgt haben, das 2:3 gegen die Türken. Und ja, was sind deine ersten Erkenntnisse? Also Deutschland macht auf jeden Fall, wie sagt man so schön, die Rolle nicht nur rückwärts, sondern die Rolle Havertz, wenn man mit Kai Havertz links spielt. Und auch ansonsten, waren die Türken zu stark oder war Deutschland zu schwach?
Also ich will mal die Frage etwas anders beantworten. Meine ersten Erkenntnisse sind gleichzeitig meine letzten Erkenntnisse, denn die Pressekonferenz hat hier nur wenige hundert Meter von unserem Hotel, nämlich im Wiener Ernst-Happel-Stadion stattgefunden mit Julian Nagelsmann und Mats Hummels. Und Julian Nagelsmann, der wirkte sehr... wie soll ich es am besten beschreiben? Ein bisschen zerknirscht, ein bisschen missverstanden. Kai Havertz hast du eben schon angesprochen, das Experiment mit ihm als Linksverteidiger. Er fand, dass die öffentliche Wahrnehmung viel zu kritisch war. Er hätte irgendwie einen Artikel gelesen, dann hätte er schon gar keine Lust mehr gehabt auf die anderen Artikel, die es noch gab nach diesem Spiel. Das waren seine Worte auf der Pressekonferenz. Er hat nochmal herausgestellt, wie gut Kai Havertz gespielt hätte. Erstmal sei es realtaktisch gesehen kein klassischer Linksverteidiger gewesen, weil er sich ja vor allen Dingen bei eigenem Ballbesitz nicht als klassischer Linksverteidiger auf der linken Abwehrseite aufgehalten hätte. Und außerdem hat Nagelsmann dann auch nochmal erzählt, dass Havertz ja die meisten Kilometer lief, 12, irgendwas, dass er defensiv viele Zweikämpfe gewonnen hätte und dass er eben auch ein Tor erzielt hätte. Und der Elfmeter sei ja aus Nagelsmanns Sicht keiner gewesen, den Havertz verschuldet hatte. Und da bin ich bei Nagelsmann. Ich habe Havertz auch nicht so schlecht gesehen, aber natürlich ist dieses Experiment ein gefundenes Fressen für die kritischen Berichterstatter, zu denen wir beide ja auch gehören. Und er hatte ja gesagt, also Nagelsmann vor diesem Spiel, er wolle eine defensive Stabilität sehen. und spielt dann mit Havertz auf einer Position, die der noch nie gespielt hat. Weder bei Bayer Leverkusen noch in England beim FC Chelsea oder jetzt aktuell beim FC Arsenal. Da kommt er nämlich als Rechtsaußen, also im rechten offensiven Mittelfeld zum Einsatz. Und für mich war das so ein bisschen der zwanghafte Versuch, einen Weltklasse-Spieler, Zitat Julian Nagelsmann, in seine erste Elf zu integrieren, denn auf seiner originären Position ist kein Platz. Da sind mit Leroy Sané und Jamal Musiala, auch wenn der momentan verletzt ist, zwei Spieler, die besser sind als Havertz. Und ich fand den Versuch gar nicht gescheitert, aber es war schon auch ein bisschen unglücklich, weil jetzt steht unterm Strich, stehen sechs Gegentore in drei Länderspielen unter Nagelsmann gegen drei, man muss es so sagen, mittelmäßige Gegner. Mexiko, unentschieden im Oktober. Mexiko schied wie Deutschland bei der WM in Katar nach der Vorrunde aus. Die Amerikaner hat Deutschland geschlagen, die USA, die kamen in Katar immerhin ins Achtelfinale. Ja, und die Türken, die haben jetzt in Berlin gewonnen, 3-2. Eigentlich war es ja eine Auswärtsniederlage, wenn man mal das Ohr so an den Fernseher gelegt hat oder an den Puls des Olympiastadions gelegt hat. Aber die Türken waren auch nicht bei der WM dabei. Ja, so ist so ein bisschen die Stimmungslage. Und um eine Aufbruchstimmung zu erzeugen, die war ja so zaghaft nach der USA-Reise vorhanden, war das natürlich ein ganz schlechtes Ergebnis. Gar nicht mal ein ganz schlechtes Spiel, aber die letzten oder die 20, 25 Minuten der ersten Halbzeit, im Prinzip die zweite Hälfte der ersten Halbzeit, die war schon besorgniserregend.
Ja, da war natürlich jetzt ganz viel dabei. Ich stimme dir in Teilen auch definitiv zu oder beziehungsweise ich habe das auch recht ähnlich gesehen zu Kai Havertz, fällt mir noch ein. Kann man eigentlich sagen, dass Kai Havertz die Sarah Wagenknecht der deutschen Fußballnationalmannschaft ist? Also hat die klassische linke Rolle verloren und ist ein bisschen offensiver links außen jetzt mittlerweile? Schon eigentlich, oder?
Ja, wobei das war ja der taktische Plan auch von Julian Nagelsmann. Aber ja, schönes Bild. Aktueller politischer Bezug, die intellektuellen Hörerinnen und Hörer, die ja klar in Überzahl sind, die werden jetzt applaudiert haben. Da bin ich fest von überzeugt.
Ja, ich meine, das ist ja auch klar. Also irgendwas zwischen Trash-TV und literarischem Quartett, irgendwo in der Mitte, würde ich auch sagen, finden wir uns dann wieder. Was ich wiederum auch ganz interessant finde, während es ja schon so eine Euphorie gab, die ja damit losging, dass Deutschland gegen Frankreich gewonnen hat, zugegebenermaßen gegen ein, ich sag mal, B11-artiges Frankreich oder ein dezimiertes Frankreich ohne Mbappé unter Rudi Völler noch. Danach kam Julian Nagelsmann, es kam das Baumwollhemd, alles war so ein bisschen neu, alles war so ein bisschen mehr, er stellt sich vor die Mannschaft, ich bin mit allem zufrieden. Das hat er vor allen Dingen nach dem letzten Spiel der USA-Reise ja auch nochmal gesagt, sodass er gesagt hat, okay, jetzt haben wir hier nur unentschieden gespielt, aber trotzdem, ich war gerade eben in der Kabine und habe gesagt, so, wir haben hier alles Großes gemeinsam vor und ich habe irgendwie Vertrauen in euch. So ein bisschen natürlich auch Küchenpsychologie, aber das ist natürlich auch genau das, was man immer so von außen erwartet hat. Und jetzt fand ich das ganz interessant, dass unterschiedliche Medien am Wochenende oder am Tag danach, am Sonntag, Montag, so diese Fragen schon gleich wieder gestellt haben, so nach dem Motto, traut ihr Julian Nagelsmann zu, dass er die deutsche Fußballnationalmannschaft in die Spur bekommt? Ich finde, daran kann man auch schon ein bisschen die Wärme, ich will noch nicht sagen die Hitze, aber die Wärme und die Erwartungshaltung in dem großen Ganzen mit herauslesen, weil am Ende reden wir dann ja doch eben über diese Heim-EM, wo viele Fußballexpertinnen und Experten natürlich sagen, ja, da gehören wir nicht zu den Titelfavoriten, aber die, ich sag mal so, die 80 Millionen Bundestrainer natürlich schon sagen, also wenn wir jetzt schon mal eine EM im eigenen Land haben, dann müssen wir doch eigentlich schon um den Titel mitspielen und nichts weniger als das ist ja auch genau dann diese Frage, die sich an Julian Nagelsmann richtet, beziehungsweise an diejenigen, die das dann entsprechend auch beurteilen sollen, dass die Frage natürlich ist, kriegt Julian Nagelsmann das hin?
Also er hat noch gar nicht mehr so viel Zeit. Die nächsten Länderspiele sind im März und ich möchte nochmal das morgen anstehende Spiel hier in Wien gegen Österreich aufgreifen. Das wird schwierig, denn Österreich hat sich sicher und locker für die EM qualifiziert. 12 Spieler, wir kennen Leimer, wir kennen Sabitzer, wir kennen Schlager, wir kennen Lienhardt, sind aus der Bundesliga bestens bekannt. Alaba und Arnautovic, zwei ehemalige Bundesligaspieler. Man kann bei Alaba von einem Star, von einem Weltstar sprechen, gehören auch zum österreichischen Aufgebot. Ralf Rangnick hat die Mannschaft weiterentwickelt. Die Österreicher haben in den vergangenen Da müssen wir bis 2022 zurückgehen. In Kroatien auswärts gewonnen, Italien geschlagen, zum ersten Mal seit über 60 Jahren wieder ein Länderspiel gegen Italien gewonnen. Das Stadion hier wird ausverkauft sein, 46.000 Zuschauer. Ich war schon zweimal bei Länderspielen Österreich, Deutschland. Es ist sehr laut. Die Deutschen hatten ja offenbar trotz dieser Lautstärke ein Problem mit ihren Emotionen. Das ist auch ein Wort, was ich neu gelernt habe, dank Julian Nagelsmann. Die Deutschen wären auf einem anderen Emotionsniveau gewesen. Emotionsniveau, das Wort fiel oft am Samstag nach dem 2:3 gegen die Türken. Da frage ich mich auch, wie kann man denn, egal ob die Fans jetzt für dich oder gegen dich sind, wie kann man denn bei so einer fantastischen Atmosphäre emotional nicht auf dem Niveau sein, das man haben muss, um in ein Fußballspiel zu gehen? Morgen wird es ähnlich sein, vielleicht nicht ganz so laut, weil weniger Menschen da sind, aber es wird ein Stadion, eine Mannschaft, und das ist die Österreich, von der ersten bis zur 90. Minute unterstützen. Österreich ist ein guter Gegner, aber auch kein Gegner, der jetzt zum gehobenen oder zum erweiterten Favoritenkreis bei einer EM gehört. Auf keinen Fall. Die Amerikaner auch nicht, die Mexikaner auch nicht, die Türken auch nicht. Und die Antwort auf deine Frage mit einer ganz langen Einleitung: Nein, Deutschland wird nicht um den Titel mitspielen. Das geht ja eigentlich gar nicht, wenn man sich die letzten Spiele anguckt, gerade in diesem Jahr. Deutschland wird, egal wie das morgen ausgeht, hier gegen Österreich, das Jahr 2023 mit einer negativen Jahresbilanz abschließen. Also mehr Niederlagen als Siege. Das kam nicht so oft vor in den vergangenen 30, 40 Jahren. Ich glaube, einmal nur vorher. Das sind alle Statistiken, aber man merkt Julian Nagelsmann an, dass er schon ein bisschen überrascht worden ist von der negativen Bewertung dieses Spiels. Die linke Abwehrseite mit Kai Havertz war aber nicht das eigentliche Problem. Das Problem war die rechte Seite. Denn die Türken haben über ihre starke linke Angriffsseite 2 der 3 Tore eingeleitet. Und das war die Seite von Benjamin Henrichs und Leroy Sané, die Abstimmungsschwierigkeiten hatten. Man kann es auch verkürzen und sagen, die Deutschen haben seit Jahren Abwehrprobleme. Und Julian Nagelsmann hat sie bei seinen 2 Lehrgängen, mehr sind es ja bisher nicht gewesen, noch nicht abstellen können.
Die Frage ist ja immer, wie könnte eine Alternative aussehen? Also ich sag mal, vom Papier her sagt man ja immer so, dass das kann ja eigentlich gar nicht sein, dass Deutschland da so große Probleme hat, weil dann guckt man immer ganz schnell auf Antonio Rüdiger, der ist Stammkraft bei Real Madrid, bei einem Team, das sich jedes Jahr anschickt, um die Champions League, um den Titel mitzuspielen. Dann hast du daneben mit Mats Hummels vielleicht nicht mehr diese Geschwindigkeit, aber trotzdem natürlich unfassbar viel Erfahrung. Und du hast eigentlich auch auf den Außenpositionen mit David Raum, auch einer, der inzwischen regelmäßig Champions League spielt und da eben auch auf einem recht hohen Niveau, und mit Benjamin Henrichs auf der anderen Seite ganz genauso, hast du ja eigentlich auch Spieler, die eben auch das können. Und dann als Backup hast du noch die Möglichkeit auf Süle und theoretisch auch noch auf Schlotterbeck zurückzugreifen, der jetzt momentan weniger berücksichtigt wurde.
Ja, du hast Jonathan Tah vergessen, der hat ja gespielt. Der spielt eine super Saison bei Bayer Leverkusen. Ja. Schlotterbeck ist von Nagelsmann noch nicht einmal eingeladen worden, also der ist momentan raus. Aber ich finde, die Innenverteidiger sind gar nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem sind die Außenverteidiger. Ja, du hast Raum und Henrichs angesprochen. Die spielen mit Leipzig in der Champions League. Henrichs hat auch gegen Frankreich gut gespielt. Er hat auch 2 tolle Pässe in der starken Phase gegen die Türkei. Die ersten 15 Minuten waren ja wirklich gut. Diesen Schnittstellenpass gespielt, der wurde dann zu Sané, der Ball kam zu Sané und der hat dann das frühe Tor von Havertz vorbereitet. Und danach hat Henrichs nochmal so einen Pass gespielt. Aber konstant auf einem guten Niveau spielt von denen keiner. Und das sind ja vielleicht überdurchschnittliche Außenverteidiger. Aber du brauchst halt, wenn du um einen EM-Titel mitspielen willst oder um einen WM-Titel mitspielen willst, das war ja bei den vergangenen Weltmeisterschaften auch das Ziel, du brauchst internationale Top-Leute und die gibt es nicht. Für mich gäbe es da eine Lösung, aber die schließt Nagelsmann ja kategorisch aus. Er sieht Josua Kimmich im defensiven Mittelfeld und zwar an der Seite von Ilkay Gündoğan, weil Gündoğan ist sein Kapitän, den wird er nicht opfern. Er schließt aus, dass Kimmich Rechtsverteidiger spielt. Damit hätte man, finde ich, schon mal ja, ich will nicht sagen, das Problem gelöst, aber man hätte Kimmich und Gündoğan, die sich ja irgendwie gefühlt auf den Füßen standen. Ich bin da komplett bei Lothar Matthäus, der auch gesagt hat nach dem Spiel gegen die Türken, die beiden seien sich zu ähnlich. Da bin ich komplett bei ihm. Und wenn du 2 so ähnliche Spieler hast, dann brauchst du doch eigentlich einen, der eher so dieses körperliche Element, der eher so das kämpferische kommt. Das könnte Goretzka sein, das könnte nach den guten Eindrücken der USA-Reise auch Pascal Groß sein. Also Kimmich nach rechts, dann hättest du nur noch eine andere Außenverteidigerposition, die nicht optimal besetzt wäre. Aber da schließt Nagelsmann aus, warum auch immer. Ich kann ihm da nicht ganz folgen.
Ich kann ihm da auch nicht ganz folgen. Ich kann natürlich nur deuten, aber ohne das natürlich irgendwie mit Hintergrund zu füttern. Ich kann mir vorstellen, dass Josua Kimmich mittlerweile auch in einem Alter ist und auch eine Respektsperson ist in der deutschen Nationalmannschaft, in Anführungsstrichen, der auch noch mehr gehört wird. Also der sicherlich nicht einfach nur irgendwo aufgestellt wird, sondern wo der Trainer natürlich auch mit dem Spieler in den Dialog geht und der natürlich auch sagt so, also ich sehe mich schon eigentlich eher mehr im defensiven Mittelfeld und da eher so versuchen, so die Schnittstellenpässe oder vor allen Dingen auch diese Pässe hinter die Kette zu spielen. Und das ist ja genauso der Klassiker, wie es bei der deutschen Fußballnationalmannschaft entweder keinen Linksverteidiger gab, nämlich dann, wenn Philipp Lahm auf der rechten Seite gespielt hat, oder es gab keinen Rechtsverteidiger, dann, wenn Philipp Lahm auf der Linksverteidigerposition gespielt hat, oder er ist ins defensive Mittelfeld gegangen, dann gab es halt irgendwie weder einen Linksverteidiger noch einen Rechtsverteidiger. Also das ist ja wirklich, die Geschichte ist ja genauso alt gefühlt wie der deutsche Fußball, zumindest fast. Aber ich kann das trotzdem eben nicht ganz nachvollziehen, weil neben Pascal Groß, den du angesprochen hast, gäbe es natürlich auch noch als klassischer Dieter Eils oder Thorsten Frings, gäbe es auch noch Robert Andrich.
Der ist im Kader, aber der hat ja bei Bayer Leverkusen kaum Einsatzzeiten, ne? Also, ja.
Ja, aber natürlich auch, weil es bei Bayer Leverkusen aktuell mit Granit Xhaka wahrscheinlich einen der besten Sechser in der Liga gibt, vielleicht sogar einen der besten Sechser in Europa, aber ich sag mal so, wieso nicht? Also ich sag mal so viel, viel schlechter, was heißt viel schlechter? Also ich will nur damit sagen, ich glaube nicht, dass der auf einem anderen Niveau jetzt spielt oder auf einem deutlich anderen Niveau spielt als jetzt zum Beispiel ein Pascal Groß. Aber damit will ich nur sagen, das wäre ja ein Pendant zu Pascal Groß, dass du neben so einen Künstler wie Ilkay Gündoğan auf der 6 auch noch so eine Art Abräumer, so eine Art, ich halte dir den Rücken frei, so eine Art Wingman sozusagen zur Seite stellst. Und dann hättest du ja wiederum auch noch die Möglichkeit über Robin Gosens, der natürlich jetzt auch so ein bisschen in diesem A, wird er jetzt gerade Vater in diesen Tagen, B, aber natürlich auch in diesem Abwärtsstrudel von Union Berlin mit dabei ist. Aber nochmal, also eigentlich wäre David Raum gar nicht nominiert gewesen, wurde jetzt nur nachnominiert, weil Robin Gosens nicht dabei war, aber David Raum spielt eine echt starke Saison.
Und ja, aber David Raum in der Nationalmannschaft, und da ähneln er und Gosens sich, ist für mich auch oft derjenige, der halt mit ganz viel Tempo nach vorne geht und dann ja den Ball verliert und dann ist seine Seite offen. Also der Raum und Gosens sind offensiv wesentlich effektiver als defensiv und damit mit ihrem Offensivdrang kaschieren sie auch oft ihre defensiven Schwächen. Das sind für mich keine Top-Verteidiger auf der Position. Heute fiel der Begriff Ochsenabwehr, kleine Reminiszenz an 2014, der Sportbild-Kollege fragte Julian Nagelsmann und Mats Hummels, was sie denn von einer Ochsenabwehr hielten. Weißt du noch, was die Ochsenabwehr war?
Ja, weiß ich noch. Das war die Ochsenabwehr 2014 beim Weltmeistertitel in Brasilien mit 4 Innenverteidigern hinten.
Ja, genau. Also Hövedes hat links angefangen, rechts Mustavi hat das nicht gut gemacht, Boateng spielte auch rechts, Hummels und Mertesacker später dann halt mit Philipp Lahm in der K.O.-Phase. Da ging dann halt auch der defensiven Mittelfeldspieler. Lahm und Kimmich kann man ja durchaus vergleichen. Also die sind sowohl im defensiven Mittelfeld wichtig als auch auf der rechten Abwehrseite. Und als Lahm dann nach rechts gezogen wurde, nach hinten rechts zurückbeordert wurde, lief es. Aber der Start war eben auch mit einer Ochsenabwehr. Und da sind die beiden heute gefragt worden. Nagelsmann hat sich da gar nicht so richtig drauf eingelassen. Mats Hummels meinte, ja, das sowas müsste man trainieren. Also der hat da jetzt auch nicht gesagt, findet er gut, will er auf jeden Fall spielen, sondern auch eher sehr diplomatisch ist er da in seiner Aussage gewesen. Ich kann nicht mehr den genauen Wortlauf wiedergeben, aber der Begriff Ochsenabwehr, der fiel halt auch, bin ich kein großer Freund von, zumal Niklas Süle und Nico Schlotterbeck, das wären ja von den Innenverteidigern der vergangenen Monate, welche, die das schon mal ausprobiert haben, haben mich als Links- bzw. Rechtsverteidiger auch nicht überzeugt. Bei Kimmich fällt mir noch ein, interessante Statistik. Ich habe ja gerade hier den ganzen Haufen an Statistiken komprimiert auf meinen Vorbereitungszettel geschrieben. Mit Josua Kimmich war es so, der hat von den letzten 6 Länderspielen hat er 5 verloren und 1 unentschieden gespielt. Und wenn er nicht dabei war, hat Deutschland zumindest 2-mal gewonnen und 1-mal unentschieden gespielt in diesem Jahr. Also, wenn man ganz fies ist, kann man sagen, in diesem Jahr lief es ohne Kimmich besser als mit ihm. Ist aber natürlich gemein, weil zur Wahrheit gehört auch, dass Eon Gündoğan im vergangenen Jahr dabei war, als Deutschland das beste Länderspiel zeigte, das 5:2 gegen Italien. Kann sich fast keiner mehr daran erinnern, aber das gab es ja auch mal, das Spiel. Was ich damit sagen will, ist, ich würde ihn gerne als Rechtsverteidiger sehen, aber das habe ich jetzt, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal gesagt.
Ja, definitiv. Also ich meine, vor allen Dingen, wenn du irgendwo Schwachstellen hast, dann solltest du natürlich diese Schwachstellen entsprechend auch dezimieren und im ja, defensiven und auch auf den Achterpositionen links und rechts und auch im offensiven Mittelfeld. Und da mache ich mir gar nicht so sehr die großen Sorgen. Aber letzten Endes müssen wir auch noch mal eine Sache thematisieren. Ich weiß gar nicht, ob wir das vergangene Woche auch schon deep gemacht hatten. Ich habe die ganze Folge jetzt natürlich nicht mehr im Kopf, aber trotzdem,
Ich
ja,
schon.
ne? Ja, genau, du hörst sie auch jeden Abend zum Einschlafen, das weiß ich ja. Irgendwie müssen wir unsere Klicks und damit natürlich auch unsere Werbepartner ganz weit nach oben treiben. Aber ich meine, die Statistik spricht natürlich auch unfassbar für Niklas Füllkrug, ne? Aber nochmal so im internationalen Vergleich, auch wenn Norwegen nicht dabei ist, genau, wir hatten drüber gesprochen, ne? Es gibt kein Haaland, es gibt kein Lukaku, es gibt kein Mbappé, es gibt eben keinen absoluten Top-Stürmer, sondern.
Lukaku hat gestern 4 Tore in einem Spiel geschossen.
Ja, genau, zum Beispiel so. Das ist eben genau dann auch so die Konkurrenz und wahrscheinlich ist die Quintessenz gleichzeitig, dass wir auf den entscheidenden Positionen, auf den wirklich entscheidenden Positionen, dass du mal irgendwie vielleicht einen Achter mit durchschleppst oder dass du vielleicht auch mal irgendwie, ja, weiß ich, einen Rechtsaußen mal mit durchschleppst. Ja, ich will nicht sagen, ist geschenkt so. Natürlich am besten hast du auf allen Positionen Weltklasse-Spieler, hat aber in dem Sinne auch keine Nation aktuell in Europa. Aber du brauchst halt auf den entscheidenden Positionen diese Unterschiedsspieler. So. Und das sind für mich, weiß ich, Stürmer natürlich wie Harry Kane, wie Erling Haaland, wie von mir ist auch Lukaku und
Ja, aber
Mbappé
Moment
und
mal, das klingt ja so, also deine Einleitung klingt so, als wolltest du Füllkrug jetzt kritisieren. Das kann man doch gar nicht. Der hat eine super Quote, 10 Tore geschossen. Ich habe auch da eine Zahl rausgeschrieben. Der braucht nur 57 Minuten, um einen Treffer zu erzielen. Alle 57 Minuten schießt Niklas Füllkrug ein Tor für Deutschland. Das ist doch super. Also dem kann man doch gar nichts Negatives wollen.
ich will ihm auch gar nichts Negatives. Ich glaube nur einfach, dass der Schein auch noch trügt und zwar vielleicht auch deshalb trügt, weil genau das, was du gesagt hast, es in dem Sinne jetzt ja auch noch die Hochkaräter nicht gab. So, ne? Also er hat halt dann seine Tore gemacht gegen in Testspielen und es ist auch fair enough und er macht das
Ja, und bei der
natürlich auch.
WM auch, ne? Da hat er ja auch getroffen 2-mal.
Hat er auch getroffen, definitiv. Und ich will ihn auch gar nicht schlecht machen. Ich will nur einfach sagen, dass er für mich in dem Sinne kein Unterschiedsspieler ist, sondern ich glaube, dass er ein Spieler ist, der momentan vor allen Dingen in der Fußballnationalmannschaft eine herausragende Quote hat, die super ist und dass er sicherlich auch so ein Drecksklotz ist, und das meine ich im positiven Sinne, der eine Körperlichkeit mitbringt und der vielleicht momentan auch ein gutes Selbstbewusstsein hat und der vielleicht auch irgendwie fit ist, irgendwie auch so wie vielleicht lange nicht. Aber natürlich trotzdem auch noch ganz viele Farben im Tuschkasten fehlen, wenn du halt zu den Spielern schaust, die ich gerade eben angesprochen habe. Da ist halt einfach dann eben definitiv noch ein Unterschied auf diesem internationalen Niveau. Und wenn du
Aber
vorne.
man sieht es ihm momentan nicht an. Also der hatte, ich glaube, 20 oder 21 Ballkontakte gegen die Türkei. Sein erster Schuss war gleich drin, hat er gut gemacht, technisch gut gemacht. Wie gesagt, eine sehr gute Quote, trifft alle 57 Minuten, 12 Länderspiele, 10 Tore. Kommt bei Borussia Dortmund auch jetzt mit seinem ersten Champions League-Tor so langsam an, hat sich da auch etabliert. Also ich sehe den sehr, sehr positiv momentan, wie ich insgesamt die Offensive überhaupt nicht als Problemstelle betrachten würde. Sané überragend drauf, war für mich der beste Spieler auch am Samstag gegen die Türkei. Ja, defensiv sind auch über seine Seite im Zusammenspiel mit Henrichs Tore gefallen, aber jetzt reden wir ja nur über die Offensivqualitäten. Wirtz hat mir gut gefallen, Musiala war nicht dabei, von dem kann man auch noch eine Menge erwarten. Also Deutschland gewinnt eher ein Spiel 3:2 als 1:0. Das hat Mats Hummels heute übrigens auch gesagt, darum muss man sich vielleicht ein bisschen gewöhnen. Aber über Füllkrug kann ich überhaupt nichts gerade aussetzen, ehrlicherweise.
Da wird es natürlich Zeit für den ersten Werbepartner, den wir heute einbinden wollen. Und zwar ist das Parship, denn alle 57 Minuten verliebt sich Michael Augustin in Niklas Füllkrug.
Ja, ich mag den wirklich gerne. Es ist auch ein guter Typ. Also so einer, man erinnere sich mal an seine Anfangszeit bei der Nationalmannschaft. Liegt jetzt 12 Monate, 13 Monate zurück. Der war irgendwie sofort da und hat ja auch diese, das konnten wir ja in der Doku von Amazon Prime sehen, diese Motivationsrede gehalten. Ich weiß gar nicht mal, in welchem Spiel es war. Irgendeines dieser nur drei WM-Spiele. Das war für mich der emotionalste Moment. Also solche Ansprachen habe ich von keinem anderen Spieler gehört in dieser Doku und vom Bundestrainer, damals hieß er noch Hansi Flick, erst recht nicht. Also ich glaube, Füllkrug ist jetzt schon so wichtig, nicht nur aufgrund seiner tollen Torquote, sondern auch so als Typ für das Team. Ja, ich mag den und ich glaube, den mögen hier fast alle, also in der Nationalmannschaft.
Ich mag den ja auch, definitiv. Ich will dem das auch gar nicht absprechen. Ich will nur einfach sagen, also genau, da gab es doch jetzt auch unter der Woche oder weiß ich, vor anderthalb Wochen auch dieses Video, was ja auch nochmal so viral gegangen ist, wo ein Fan doch sein Trikot haben wollte nach dem Champions-League-Spiel, wo er sein erstes Champions-League-Tor geschossen hat, ja, gegen Newcastle. Genau. Ne? Und da hat er dann, ich meine, ich sag mal so, in unserer Gesellschaft oder nach unserem Habitus oder mit unserer Nächstenliebe mag das wahrscheinlich normal sein, dass wenn dich jemand fragt, dass man zu demjenigen auch vielleicht irgendwie höflich hingeht und sagt, so du pass mal auf, irgendwie dieses Trikot würde ich ganz gerne behalten. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, so funktioniert ja die aktuelle und die neuere, die moderne Fußballwelt ja nicht, sondern da gehen dann irgendwie grimmig reinschauen oder vielleicht von mir ist auch arrogant reinschauende Fußballstars an den Fans vorbei, ohne sie eines Blickes zu würdigen. Und Niklas Füllkrug war sozusagen die komplette, wie sagt man so, das komplette Gegenteil und hat sich halt mit diesem Fan auseinandergesetzt und hat gesagt, ja wirklich, aber nächstes Mal bekommst du denn das Trikot, aber dieses Mal, weil ich dieses Trikot ganz gerne behalten möchte, wegen meines ersten Champions-League-Treffers, das mal nicht. Und ich meine, das zeigt ihn einfach sehr, sehr menschlich und ich mag den auch. Ich finde, das ist auch ein super, 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 super Typ, aber ne, ein super, 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 super Typ, auch wenn er jetzt vielleicht gerade eine aktuelle Quote hat, ist dann trotzdem natürlich auch kein Harry Kane und kein Mbappé und auch kein Romelu Lukaku.
Nee, aber solche Stürmer hatte Deutschland ja in den vergangenen 10 Jahren ehrlich gesagt auch nicht. Also 2014 war Miroslav Klose der Neuner, ne? Und der war damals auch schon 36 und auch nicht mehr in absoluter Weltklasseform. Aber der hat ja aufgrund seines Spielverständnisses und seiner Torgefahr, die ab und zu aufblitzte, perfekt in das System von Joachim Löw gepasst. Also die jüngsten Erfolge der deutschen Mannschaften kamen ja nie zustande, weil da vorne irgendwie ein Neuner war, der jedes Mal 30, 35 Tore in einer Bundesliga- oder Premier League-Saison erzielt hat. Diese Spieler gibt es schon seit Ewigkeiten nicht mehr bei Deutschland. Der letzte war ehrlich gesagt Mario Gomez und der war ja in der Nationalmannschaft auch nie so, dass er da jahrelang unumstrittener Stammspieler war und so eine Ära geprägt hatte. Aber der hat ja zumindest oftmals so im 20-plus-Tore-Bereich in der Bundesliga getroffen und ja, Füllkrug, wir haben jetzt noch gar nicht über Marvin Ducksch gesprochen. Kann man sagen, dass Marvin Ducksch, er wurde ja eingewechselt nach 81 Minuten, dass das türkisch für Anfänger war?
Ja, sehr schön. Ja, kann man sagen. Das war türkisch für Anfänger. Und er, ja, aber das, ja, also definitiv. Aber ich meine, das ist ja auch ein Problem, das ja tiefer geht. Also man kann ja möglicherweise sagen, dass das Pep Guardiola oder von mir ist auch Jogi Löw oder wer auch immer letztendlich, also alle die aufgehört haben, mit diesem echten Stürmer zu spielen. Und das galt ja damals auch als absolute Revolution und dass man das nicht mehr braucht. Ein paar Nationen haben sich daran gehalten. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass diese Nationen jetzt um den Titel mitspielen und die anderen eben nicht. Aber
die Spanier haben inzwischen auch wieder einen echten Stürmer. José Lu habe ich jetzt vor ein paar Tagen gesehen. Der ehemalige 96er hat auch wieder getroffen. Der wurde mit über 30 Jahren dann Nationalspieler und schießt jetzt regelmäßig Tore. Ja, Löw hat ja damals versucht, den Spielstil der Spanier zu kopieren, nachdem 2008 und 2010 wichtige Endspiele gegen Spanien verloren gingen. 2010 war es kein Endspiel, sondern nur das WM-Halbfinale. Aber ja, So sind halt keine Neuner nachgewachsen. Aber jetzt gibt es ja welche, die zwar sehr spät berufen worden sind. Ich bin wieder bei Füllkrug und Duxch. Bei Duxch kann man jetzt noch gar nicht sagen, ob er eine Verstärkung ist für die Nationalmannschaft. Die ersten 9 Minuten oder 10 waren es vielleicht, oder vielleicht sogar 11 mit Nachspielzeit. Ja, da hat man auch nicht viel von ihm gesehen. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass, wenn er so weiterspielt, nicht zum letzten Mal eingeladen worden ist hier für die Nationalmannschaft.
Nee, hat Nagelsmann ja auch gesagt, dass das auch damit zusammenhängt, dass er natürlich da mit Niklas Füllkrug auch auf seinen ehemaligen Sturmpartner von Werder Bremen trifft und dass sie auch schon zusammen harmoniert haben, obwohl das ja wiederum auch eigentlich widersprüchlich ist, weil die deutsche Fußballnationalmannschaft ja nun wirklich sehr, sehr selten mit zwei echten Stürmern spielt. Aber trotzdem,
Ja.
vielleicht tut das ja auch was für das Wir-Gefühl. Was ich mich nochmal gefragt habe, ist eigentlich, ich meine, du bist ja nun. Wir kennen dich ja als, du bist ja alles andere als ein Fußballromantiker. Du stehst ja auf Vereine wie, ich sag mal jetzt, wie Wolfsburg, wie Leverkusen. Du hast auch dein Abo gekauft für deine saudi-arabische Liga, dass du das halt immer abends noch irgendwie gucken kannst. Jetzt
Ja.
frage ich mich irgendwie als Fan solcher Vereine mit Mäzentum im Hintergrund, ist das für dich jetzt morgen eigentlich das Duell der ehemaligen Hoffenheimer oder der ehemaligen Red Buller?
Für mich ist das Duell der ehemaligen Leipziger, ganz klar. Ich
Also
weiß ich nicht.
mit Rangnick und Nagelsmann, ne?
Ja, Rangnick ist ja auch der ehemalige Ulmer, der ehemalige Hannoveraner, der ehemalige Gelsenkirchener. Wo hat er noch trainiert? Der ehemalige Stuttgarter. Ja, Ralf Rangnick ist, der
Der
ist.
ehemalige Manchester United, ne?
Ja, genau, der Nachfolger von Sir Alex Ferguson. Aber Rangnick hat aus dieser Mannschaft wirklich was gemacht. Also, das ging ja schleppend los für ihn, als er österreichischer Nationaltrainer wurde. Dann ist Österreich erstmal mit ihm aus der Nations League A abgestiegen. Aber danach gab es eine Serie von 11 Spielen. Von diesen 11 Spielen hat Österreich nur eins verloren gegen Belgien. Gegen Belgien kann man mal verlieren. Dazu gehörten auch diese Siege gegen Kroatien und gegen Italien, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Und weil du Leipzig, Hoffenheim oder ich nenne es mal den RB-Kosmos. Hoffenheim hat ja nichts mit dem RB-Kosmos zu tun, aber viele der aktuellen österreichischen Nationalspieler waren ja irgendwie auch mal bei Salzburg oder bei Leipzig oder bei irgendeinem Farmteam. Und laut Rangnick, ich bin gespannt, ob es dann morgen wirklich so ist. Sieht man das auch oder erkennt man das auch am Spielstil? Und Rangnick ist einer, der hat auch so ein bisschen versucht, diese melancholische, pessimistische Umgang oder Art mit dem österreichischen Fußball, mit Niederlagen umzugehen, hat er versucht, so ein bisschen aufzubrechen. Ich habe in der Vorbereitung auf das Spiel gelesen, jetzt weiß ich nicht mal, gegen wen es war. Gegen irgendeinen Gegner, ach genau, gegen Belgien was, glaube ich. Österreich hat gegen Belgien unentschieden gespielt. Und da hat der ORF-Reporter Rangnick zu dieser guten Leistung gratuliert und Rangnick hat die Glückwünsche nicht angenommen, weil er hat gesagt, wir haben ja nichts gewonnen. Und wer ja nicht gewinnt, darf auch keine Glückwünsche annehmen. Und das versucht er hier so ein bisschen zu implementieren. Und ja, Nagelsmann ist im Prinzip eine Rangnick-Entdeckung. Das spielt morgen der Mentor gegen seinen Schüler, auch wenn das vielleicht ein bisschen despektierlich ist. Julian Nagelsmann ist 36, hat auch schon so ein bisschen was erlebt in seiner Trainerkarriere, aber Rangnick ist 65. Kann man, glaube ich, dann doch sagen. Mentor gegen Schüler. Das Duell ist es dann morgen. Den lassen wir doch die Hoffenheimer und die Leipziger weg. Wir sprechen von dem Mentor und von dem Schüler.
Ja, mit dem österreichischen Fußball ist es tatsächlich ganz witzig, weil also bei Weltmeisterschaften müssen wir nicht darüber reden, aber ich glaube, du kennst auch dieses Gefühl, dass man so bei gewissen Nationen hat, die dann manchmal dann eben doch sehr sang- und klanglos in der Vorrunde einer Fußball-Europameisterschaft, einer Euro ausscheiden. Und ja, jetzt ist natürlich Schweiz ein hinkender Vergleich, weil Schweiz hat vor allen Dingen natürlich mit diesem Elfmeterschießen gegen die Franzosen in Bukarest bei der Pan europäischen EM 2021 natürlich für ein dickes Ausrufezeichen gesorgt. Aber für mich gehören Österreich und die Schweiz eigentlich immer zu diesen Truppen, zu diesen Nationen, wo du sagst so, ach guck mal hier, und der spielt doch eigentlich, guck mal, wie Alaba, der spielt doch eigentlich in Madrid. Und dann hast du da noch einen Konrad Leimer und dann hast du da, weiß ich, einen Fabian Scheer bei der Schweiz und du hast dann einen Shaqiri und einen Arnautovic und eigentlich denkst du dir so, das ist doch eigentlich auch eine Truppe, da ist eigentlich durchaus aus mehr drin. Und diese in Anführungsstrichen ganz großen Erfolge, und damit meine ich jetzt schon vielleicht einen Einzug ins Viertelfinale oder so, hat es halt dann auch ganz, ganz selten nur gegeben, so, ne?
Ja, bei der letzten EM war Österreich aber auch im Achtelfinale und das war echt bitter. Da sind die Österreicher nach Verlängerung gegen Italien, also gegen den späteren Europameister, ausgeschieden. Und das war ein mega enges Spiel. Das Spiel habe ich übrigens, das weiß ich noch, in Amsterdam gesehen. Und weißt du, mit wem ich das gesehen habe? Unter anderem, wir waren eine größere Gruppe, aber wer auch dazugehörte?
In Amsterdam mit, ja, Johann Cruyff hast du das gesehen?
Nee, der lebt ja nicht mehr. Mit Bastian Schweinsteiger.
Ach, stimmt, Johann, stimmt, der lebt ja gar nicht mehr. Okay,
nee, aber
Grüße an die Redaktion, bitte einmal rausschneiden.
Aber stimmt, Bastian Schweinsteiger lebt noch. Das war ganz nett. Wir haben da was gegessen, was getrunken und so. Und dann ging, also es war wirklich eine nette Runde. Es war vielleicht auch Bier auf dem Tisch, kann sein. Und irgendwann stieg der gerade erwähnte Bastian Schweinsteiger auf, weil er...
Warte mal ganz kurz, Michael, da muss ich ganz kurz einhaken, nicht, dass du jetzt die Geschichte falsch erzählst. Ich kann mich noch gerade ganz genau daran erinnern, du saßt in einer illustren Runde und hab geguckt, da waren unter anderem auch die TV-Reporter mit dabei und das ganze Team. Und dann bin ich damals, ohne etwas zu sagen, aufgestanden und auf mein Zimmer gegangen. Und als ihr alle eure kleinen Sparbüchsen plündern wolltet, habt ihr festgestellt, dass ich die ganze Runde schon bezahlt hatte.
Genau, so ist es. Ich habe das nur gemacht, damit du wieder jemanden imitierst. Das hat letzte Woche schon ganz gut geklappt. Da hast du, glaube ich, Max Kruse und Udo Lindenberg imitiert. Und jetzt Bastian Schweinsteiger. Aber genau so war's. Und das ist der Beweis, der echte Bastian Schweinsteiger hat sich ja ganz kurz mal in unsere Podcast-Folge eingeschlichen. Ansonsten hätte er diese Geschichte ja gar nicht wahrheitsgetreu zu Ende bringen können. So, mehr kommt da jetzt aber auch nicht mehr zu diesem Themenkomplex. Wir sind so ein bisschen abgeschweift. Weißt du eigentlich, dass wir gar nicht geredet haben? Wie denn auch? Konnten wir ja auch gar nicht über die Entlassung von Urs Fischer bei Union Berlin.
Und wir haben auch over, ne?
Ja. Urs ist over. Es ist Urs. Das Spiel ist Urs. Wollen wir da noch mal ein paar Sätze zu verlieren? Weil das ist ja schon ein Trainer, eine Entlassung ist es ja offenbar gar nicht, wenn man beiden Seiten glaubt. Er glaubt, sind die ja im gegenseitigen Einvernehmen auseinandergegangen. Aber wer einen Verein so geprägt hat wie Urs Fischer, Union Berlin, der müssen wir trotz der Länderspielpause und trotz des Klassikers Österreich gegen Deutschland morgen hier in Wien noch mal ein paar Sätze zu Union verlieren. Oder wie siehst du das?
Ja, finde ich auch. Ist ganz gut. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, das ist genauso in between. Ich meine, ne, wenn wir jetzt zu sehr in taktische Details bezüglich des Österreich-Spiels eingingen, dann wäre die Folge natürlich genau mit Anpfiff veraltet. Das wollen wir natürlich auch nicht. Und genauso ist irgendwie gefühlt die Fußball-Bundesliga auch noch ein ganzes Stück weit weg. Und das war natürlich genau das, was auch passiert ist. Ja, also in meiner Brust schlagen zwei Herzen. In der einen oder auf der einen Seite schlägt das Herz, das sagt, hätte man nicht doch irgendwie noch einen Weg finden können. Aber wenn du auf der anderen Seite dann das andere Herz hörst, dann ist es möglicherweise das Mainz-Herz, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht hat auch Union den Mainz-Set gehabt und hat gesagt, Mainz hat es vorgemacht auf eine für mich zumindest sehr authentische, nach außen zumindest auch sehr, sehr gut kommunizierte Art und Weise mit dem Abgang von Bo Fischer klingt auch gut.
Urs Svensson
einen etwas floskelhaften neuen Wind in die Bude zu bekommen. Und das hat dann ja auch, geklappt. Und trotzdem hat man sich eben auf eine sehr, sehr würdevolle Art und Weise von diesem Trainer getrennt oder beziehungsweise das auch im Einvernehmen geschafft. Beziehungsweise Bo Svensson hat ja auch gesagt aus freien Stücken, okay, dann gehe ich, verzichte möglicherweise auch auf Geld. Das ist zumindest die Außendarstellung, ob dann vielleicht nicht auch, wenn jemand zurücktritt, dann doch noch irgendwie vielleicht noch eine Entschädigung bekommt. Das wissen wir alle nicht. Aber genau solche Vibes hast du jetzt ja auch gerade bei Union Berlin und bei Urs Fischer. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, man kann, glaube ich, bei ihm von nichts weniger als von einer Vereinslegende sprechen, wenn du das geprägt hast, diese Zeiten, die erfolgreichste Zeit in der Clubgeschichte geprägt hast, dann hast du ja eigentlich auch keine andere Möglichkeit, ich sag mal, wie zum Beispiel Werder Bremen, Thomas Schaaf, so oder Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, da kannst du ja gar nicht irgendwie anders aus dieser Nummer rauskommen. Ob es jetzt wirklich einen besseren gibt oder ob es nur dieses Strohfeuer gibt, um kurzfristig schnellstmöglich Punkte zu sammeln. Tja, das ist jetzt die große Frage. Ich weiß nicht, ob es wirklich einen besseren geben kann, aber möglicherweise kurzfristig einen erfolgreicheren.
Es gibt auf jeden Fall noch keinen Nachfolger. Und das ist ein Beleg dafür, dass Dirk Zingler, der Unionpräsident, die Wahrheit erzählt hat, als er nämlich sagte, wir hätten noch oder sie hätten noch mit keinem anderen Trainer Kontakt aufgenommen und hätten keinen Plan B in der Schublade. Was ich ein bisschen suspekt fand und auch so ein bisschen nebulös. Zingler hat ja auch gesagt, es hätte bereits eine Vereinbarung mit Fischer gegeben, ein klar definierter Termin, wann an dem er denn aufhören soll. Und ja, der sei wohl gar nicht mehr so weit entfernt gewesen, also ohne dass er genau auf diesen Termin eingegangen ist. Und dieser Termin sei nun vorgezogen worden. Das fand ich ein bisschen komisch. Also heißt er übersetzt, nach dieser Saison wäre dann wahrscheinlich für Urs Fischer eh Schluss gewesen. Da hätten die sich wohl darauf verständigt. Aber so deutlich hat es Zingler dann doch nicht ausgesprochen. Aber klar, Urs Fischer ist eine Legende bei Union, da bin ich total bei dir. Ich finde aber auch, dass er diesen freien Fall, nichts anderes war es ja. Union ist jetzt Tabellenletzter und hat die ersten beiden Spiele gewonnen, seitdem nur verloren in der Bundesliga. Insgesamt von den letzten 14 Spielen 13 verloren. Einmal unentschieden gespielt in Neapel in der Champions League und weder fußballerisch noch irgendwie so im Zwischenmenschlichen, soweit ich das aus der Entfernung beurteilen kann, hatte Urs Fischer einen Ansatzpunkt, um diesen freien Fall zu stoppen. Und ja, dann landet man halt bei den üblichen Reflexen, wie es ja so schön heißt. Und ich kann es auch, wenn es irgendwie mein Fußballherz, das ja durch und durch von kommerziellen Clubs geprägt ist, obwohl dieses Fußballherz erweicht, kann ich's trotzdem nachvollziehen, dass Urs Fischer jetzt nicht mehr Trainer bei Union Berlin ist.
Ja, also ja, klar, definitiv. Ich finde das jetzt auch ganz schlimm, wenn wir über die Mechanismen des Fußballs sprechen, aber es ist halt einfach.
Ja, ganz schlimme Floskel, finde ich auch. Ja, bitte schneiden.
Ja, aber damit will ich nur sagen, und wenn du jetzt von einer Schnelllebigkeit sprichst, ist es genauso die Floskel, aber trotzdem bleibt dir ja nur ein gewisses Intervall an Zeit. Und wenn du das als Grundlage nimmst und feststellst, machen wir uns nichts vor, ich glaube, ich will nicht sagen jeder andere, aber ich glaube, die meisten anderen Trainer mit einer minderen Vorgeschichte hätten möglicherweise, auch das ist jetzt irgendwie eine schlimme Formulierung, die wahrscheinlich erste Länderspielpause, und damit meine ich jetzt die unter Julian Nagelsmann, wahrscheinlich auch schon nicht überlebt. Da reden wir über das sportliche Überleben. Ja. Wie gesagt, ist alles gerade nicht so glücklich ausgedrückt, aber du weißt, was ich meine. Trotzdem ist es am Ende dann einfach so, dass du jetzt jemanden holen musst, der einfach schnellstmöglich auf irgendeine Art und Weise da jetzt die Punkte generieren kann für Union Berlin, weil nochmal, ne, der Vergleich, den wir letzte Woche auch schon angestrebt haben, Schalke 04 hatte zu einem gleichen Zeitpunkt die gleiche Punktzahl und ist dann am Ende der Saison abgestiegen. Auch das ist jetzt irgendwie vielleicht keine steile These, wenn du mit, was sind das, 9 Punkten am Tabellenende der Fußball-Bundesliga stehst zu diesem Zeitpunkt.
Ja, klar. Und die Mannschaft ist ja, oder der Kader ist so stark wie noch nie, ne? Also Union hat ja nun auch nicht, hat ja schon so eingekauft wie eine Mannschaft, die an der Champions League teilnimmt. Bonucci, Volland, Gosens, um nur mal 3 Namen zu nennen. Und mit diesem Kader hat Fischer halt diesen Absturz nicht verhindern können. Das ist irgendwie so ein Trainerwechsel. Also ein Wechsel ist es ja erst, wenn ein wirklich neuer Nachfolger da ist. Aber eine Trainertrennung, die so aus der Entfernung betrachtet wehtut. Ich fand auch die in Osnabrück, jetzt kommt ein ganz krasser Break, weil wir gehen in die zweite Liga beim VfL Osnabrück, die fand ich auch schade. Hast du das so ein bisschen verfolgt, wie das mit Tobias Schweinsteiger und dem VfL Osnabrück von der dritten in die zweite Liga ging und wie es da jetzt zu Ende ging?
Also ich habe das definitiv auch verfolgt und ich habe auch die Eilmeldung gelesen. Ich habe mich auch darüber gewundert, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, dass Tobias Schweinsteiger auch ein sehr großes Standing hat da beim VfL Osnabrück an der Bremer Brücke und natürlich auch eine große und eine hohe Emotionalität, gerade vor dem Hintergrund, auf welche Art und Weise, wie man aufgestiegen ist, ja mit diesem letzten Tor in der, weiß nicht, 97. Minute oder irgendwie sowas. Das hat mich sehr überrascht, aber ich kenne tatsächlich die Hintergründe auch nicht.
Also er ist ja, hat die Mannschaft übernommen. Das war ja im ersten Saisondrittel der vergangenen Saison und da war Osnabrück 13. oder 14. Und Osnabrück hat es genau am letzten Spieltag dann noch geschafft, mit einem Tor in der Nachspielzeit tatsächlich aufzusteigen. Er hat die Mannschaft fit gemacht. Die Mannschaft hat eine unfassbare Serie gehabt. Ich glaube, es gab mal 9 Siege in Folge, hat das Feld quasi von hinten aufgerollt und ist dann aufgestiegen. Auch nicht in der Relegation aufgestiegen, sondern direkt aufgestiegen, direkt hoch, hinter der SV Elversberg. So, dann sind die 3 besten Spieler nicht gehalten worden. Einer spielt, wie du weißt, bei Holstein Kiel, bei Moa Kasima Kalla. Der andere, Sven Köhler, ist in die erste dänische Liga gegangen. Und der andere, Omar Traoré, Rechtsverteidiger, ist Stammspieler in der Bundesliga beim ersten FC Heidenheim. Und ja, der Kader wurde halt in der Breite verstärkt. Der Kader ist zu groß, aber es sind halt diese 3 Abgänge nicht aufgefangen worden. Osnabrück ist nicht gut reingekommen in die Zweitligasaison, hat einen Sieg geschafft, der rausguckt, nämlich einen überraschenden Heimsieg gegen den HSV. Ansonsten zuletzt echt bitter verloren. In Braunschweig durch ein Tor in der Nachspielzeit nach Videobeweis 2-3 verloren bei Eintracht Braunschweig. Damit haben die beiden die Plätze getauscht. Braunschweig jetzt 17., Osnabrück 18. Trainer in Braunschweig, witzigerweise Schweinsteigers Vorgänger in Osnabrück, Daniel Scherning, gibt der ganzen Entwicklung auch noch eine ganz merkwürdige Note. Und solche Spiele, späte Gegentore, die Siege oder Unentschieden gekostet haben, hatte der VfL zuletzt häufiger. Der Kader ist einfach nicht gut genug. Ich bin auf diese Trainerentlassung aufmerksam geworden, Stunden später, nachdem sie passiert war, weil ich ein Video gesehen habe auf der Instagram-Seite des VfL Osnabrück, eine Botschaft von Schweinsteiger. Und habe ich mir gedacht, ich gucke mir normalerweise Videos nie an, weil ich keinen Bock habe, da den Ton anzumachen. Wieso spricht der jetzt zu den Fans? Was soll das denn? Und dann habe ich es gesehen, dass der entlassen wurde, hat sich bedankt. Und dann habe ich mir mal die Mühe gemacht, die Kommentare, und es waren unfassbar viele Kommentare, die ersten durchzulesen. Und die waren zu 100% pro Schweinsteiger. Ein Verein wie der VfL Osnabrück, der ja schon auch das Image einer Fahrstuhlmannschaft hat, ne? So nach einem Jahr oder 2 Jahren zweite Liga folgen, 2 Jahre dritte Liga. Es geht immer irgendwie zwischen diesen beiden Ligen hin und her. Die Fans, die Fankommentare oder die Fans, ich spreche jetzt einfach mal so ein bisschen verallgemeinernd über die Fans, obwohl man das ja nicht sagen sollte, aber das Gros der Fans hätte sich gewünscht, dass man mit diesem Trainer, der sich mit dem Verein identifiziert hat, auch mal einen Misserfolg mitmacht und notfalls mit diesem Trainer auch in die dritte Liga wieder zurückgeht. Und wir sind im ersten Saisondrittel, auch der Klassenerhalt in der zweiten Liga wäre ja noch möglich gewesen. Und da hat ein Verein so sehr gegen die Meinung der Fans gehandelt, wie ich es in den vergangenen Monaten, vielleicht auch Jahren, selten erlebt habe. Und deswegen fand ich auch diesen Trainerwechsel, auch da gibt es noch keinen Nachfolger für Tobias Schweinsteiger, auch diesen Trainerwechsel fand ich merkwürdig. Eigentlich wollte ich den Namen Schweinsteiger nur erwähnen, damit du seinen Bruder imitierst, das hast du jetzt ja schon gemacht, aber wenn wir über Union reden, war es mir wichtig, auch kurz über den VfL Osnabrück zu reden. Es war jetzt kein kurzes Reden, sondern ein langer Monolog von mir, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir.
Definitiv, definitiv. Wir sind ja auch, der Zweitliga-Podcast, also nicht nur, weil wir beide Zweitliga-Niveau haben, sondern weil wir switchen können und vor allen Dingen natürlich auch da uns ganz besonders toll auskennen. Nein, aber ich finde, also auch das hat mich tatsächlich sehr überrascht, weil ich weiß, vor gar nicht allzu langer Zeit hast du vor allen Dingen auch, ich meine, du kanntest ihn natürlich dann auch noch besser durch deine Fußballübertragung, auch aus der dritten Liga vom VfL Osnabrück, so, also hast ihn zumindest da häufiger erlebt, aber genauso hatten wir, glaube ich, auch darüber gesprochen, dass ihm eine große Trainerkarriere bevorsteht und dass nun ausgerechnet der VfL Osnabrück, wie du gesagt hast, als Fahrstuhlmannschaft ihm da jetzt nicht so diese Zeit gewährt, hat mich auch definitiv überrascht. Aber wiederum, wenn du dir das auch anguckst, bei Eintracht Braunschweig oder ja, bei Mainz haben wir schon angesprochen, dieser Trainereffekt, ihn gibt es dann ja anscheinend doch irgendwie immer wieder. Und dann sind wir wieder genau bei dem, was wir vorher gesagt haben. Wenn dir die Zeit davonläuft und du einfach Punkte brauchst, weil du irgendwie verdammt nochmal in dieser Liga bleiben willst, dann greifst du halt irgendwann zu diesem Mittel. Und ich finde das so ganz spannend. Ich höre auch unterschiedliche andere Podcasts. Es soll ja den einen oder anderen Fußball-Podcast
Welche denn?
Nebenbei auch geben. Ach, wo dann eben auch vor allen Dingen, ich sag mal so, echte Fußballer zu Wort kommen. Also wo dann egal jetzt, ob es irgendwie Nationalspieler oder keine Nationalspieler sind. Und ich finde es dann einfach auch doch spannend, wenn die dann so erzählen, was so ein Trainerwechsel mit der Mannschaft macht und dass es eben nur ein paar Prozent sind, die der eine oder andere der mehr rauskitzeln kann oder dass es an der Ansprache liegt und dass auch im Training gar nicht ein ganz großer Unterschied spürbar ist, aber du einfach merkst, es gibt diesen frischen Wind, der dann trotzdem irgendwie reinkommt. Das ist interessant und ich meine, nicht zuletzt, und da sind wir dann wieder der Bogen zurück in die zweite Liga, nicht zuletzt, und das meine ich jetzt gar nicht so nach dem Motto siehste, aber nicht zuletzt erleben wir das doch wirklich auch beim FC St. Pauli, wo ich mich daran erinnern kann, wo alle auch gesagt haben, Mann, du kannst doch Timo Schulz, diese alte Legende, die kannst du doch hier jetzt nicht so vom Hof jagen, sondern wir müssen doch gemeinsam mit und dann holst du da irgendwie oder wenn du jemanden nach oben ziehst, naja, dann ziehst du jemanden
Du beförderst ihn, genau, den Co-Trainer zum Chef, Fabian Hützeler, von Fabian Hützeler.
Beförderst du den Co-Trainer und plötzlich spielst du sogar nochmal um den Aufstieg mit. Also ja, es gibt manchmal ich will nicht in Floskeln abdriften, aber es gibt halt manchmal einfach diese Phänomene, die du nicht erklären kannst und ich glaube, das erleben wir jetzt gerade wieder.
Hast du das mitbekommen, dass der FC St. Pauli verloren hat, und zwar gegen Eintracht Braunschweig? Das zweite Spiel von Daniel Scherning als Trainer von Eintracht Braunschweig war ein Testspiel gegen St. Pauli, entstand 2-1. Braunschweig hat St. Pauli geschlagen. Hast du das mitbekommen?
Ja, sind das die Geister, die ich rief? Also ist das schon der Abwärtstrend? Ist die?
Also naja, du hast ja gerade versucht, ganz viele Trainerwechsel zu erklären und auch zu rechtfertigen. Demzufolge müsste die Geschichte von Daniel Scherning und Eintracht Braunschweig jetzt ja so weitergehen, dass Braunschweig zu einer Siegesserie ansetzt und nachher ganz sicher im Mittelfeld der Tabelle landet und Luke Ihorst, ein Stürmer, der keine Beachtung fand unter Jens Hertel, der traf beide Male, also hat beide Tore geschossen bei diesem 2-1-Sieg im Test gegen St. Pauli. Ich spinne die Geschichte mal weiter. Luke Ihorst schießt 12 Tore und spielt die Saison seines Lebens und wird dann in der nächsten Saison Nachfolger von Marvin Ducksch bei Werder Bremen. Gut, das war jetzt ein bisschen Fantasie, aber auch dazu ist dieser Podcast ja da, dass man sich einfach mal ein bisschen von seinen Gefühlen leiten lässt.
Dann würde allerdings auch die Folge heißen, wenn sich Luke zum Ihorst macht. Aber so weit sind wir ja auch noch nicht. Aber ja, ich weiß, das war sowieso nicht ganz ernst gemeint, aber ich meine, diesen Testspielen schenkt man sowieso, glaube ich, keine große Aufmerksamkeit. Da geht es nur so ein bisschen darum, den Spielrhythmus auch bei den Reservespielern aufrechtzuerhalten. Ich glaube, Werder Bremen hat jetzt auch ein Testspiel 1-2 gegen Hansa Rostock verloren. Da haben letztendlich auch alle gespielt, die sonst jetzt in der Fußball-Bundesliga nicht erste Wahl sind. Ja, aber
wohingegen das Testspiel morgen hier in Österreich vielleicht eine größere Bedeutung hat. Du weißt ja, der letzte Eindruck bleibt. Und der letzte Eindruck im letzten Länderspiel sollte ja, um eine Aufbruchstimmung für die EM zu erzeugen, schon positiv sein. Damit würde ich jetzt gerne der eine überrascht den anderen einleiten. Bist du damit einverstanden?
Let's do it.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Denn bei mir geht's nochmal um dieses Spiel, das hier in Wien im Ernst-Happel-Stadion ansteht. Weißt du noch, was Ernst Happel mal geschafft hat als HSV-Trainer, als er noch lebte? Er starb 1992.
Wer wird deutscher Meister? Hahaha, HSV?
Genau, und er hat ja auch den Europapokal der Landesmeister mit dem HSV geholt und auch mit Feyenoord Rotterdam. Ernst Happel war der erste Trainer überhaupt, der mit zwei verschiedenen Vereinen.
Ganz kurz unterbrechen, denn dieses Tor habe ich geschossen in diesem schönen Stadion damals von der linken Seite oben rechts in den Winkel. Ja, okay, mach ruhig weiter, sorry.
Genau, Happel war der erste Trainer, der mit zwei verschiedenen Vereinen den Vorgängerwettbewerb der Champions League gewonnen hat. Mit Feyenoord und mit dem HSV. Ich möchte aber gar nicht weiter über Ernst Happel mit dir reden, sondern ich mache mit dir ein kleines Österreich-Quiz. Ich habe vor mir ausgebreitet den Kader des ÖFB, der österreichischen Nationalmannschaft. Die meisten Spieler kennst du, weil sie entweder in der Bundesliga spielen oder schon mal gespielt haben. Normalerweise spielst du ja mal ein Wer bin ich mit mir. Jetzt möchte ich das mal mit dir spielen. Ich gebe dir ein paar Anhaltspunkte und du musst sagen, welchen Spieler ich hier suche.
Ich muss dazu sagen, österreichische Spieler, wie sagt man so schön, die kenne ich aus dem FF.
Und dieser Mann hier ist österreichischer Nationalspieler, Rekordnationalspieler. 111 Mal, damit hat er Andi Herzog als Rekordhalter abgelöst, hat er für Österreich gespielt. Er spielte aber auch mal für Werder Bremen und einige sagen, gar nicht mal so gut. 2010 bis 2013, er war ein exzentrischer, ein extrovertierter Stürmer, den ich hier suche. Jetzt ist er 34 und spielt für Inter Mailand. Wen suche ich?
Spielt für Inter Mailand?
Ja, Stürmer.
Arnautovic?
Ja, Marco Arnautovic.
Ich wusste gar nicht, dass er wieder für Inter Mailand spielt. Ich wusste, dass der damals mal bei Inter Mailand gespielt hat und dann hieß es damals, dass ein Champions-League-Sieger zu Werder Bremen kommt, der natürlich dann auch genauso Champions-League-Sieger war wie Ron-Robert Zieler Weltmeister ist.
Und ja, 2010, ne? Da war er ausgeliehen zu Inter. Ja. Genau, da war er dabei. Ja, jetzt ist er wieder bei Inter.
Da kann ich nur eine ganz kleine Geschichte, aber davon lebt ja möglicherweise dieser Podcast auch, über Marco Arnautovic erzählen. Ich war mal im Trainingslager mit Werder Bremen in Jerez. Da wird ja dieser schöne Sherry gemacht, aber den haben wir dann nicht getrunken, sondern nur Sherry, Sherry Lady gesungen. Und da saß ich am Tisch. Ich glaube, damals war der Trainer von Werder Bremen Robin Dutt und Klaus Allofs war, glaube ich, auch noch. Nee, stimmt gar nicht. Thomas Achin saß da und dann waren die im Trainingslager und dann haben die gesagt so, dass irgendjemand zu Marco Arnautovic mal gesagt hat, aber eher so flapsig, so nach dem Motto, so, du könntest auch mal wieder ein bisschen mehr auf deine Athletik achten. Du bist doch irgendwie ein bisschen kräftiger geworden, obwohl das jetzt ja gar nichts Schlimmes ist für einen Stürmer. Marco Arnautovic kommt ja sowieso immer sehr kräftig daher. Und dann waren die in so einem Hotel, das hatte so einen Außenpool. Und morgens um 5 Uhr ist das halbe Hotel davon wach geworden, dass da draußen in diesem Außenpool irgendjemand halt diesen gesamten Pool, das gesamte Wasser umgepflügt hat. Und dann, das war, wie gesagt, das war so, dass das Hotel quasi so entlang dieses Pools gebaut war. Und dann ging da ein Licht nach dem anderen an und unter anderem Thomas Achin und Robin Dutt sind dann auch wach geworden. Und dann haben sie da unten Marco Arnautovic gesehen, wie der da eine Bahn nach der anderen gedreht hat, weil gestern am Vorabend jemand zu ihm gesagt hat, dass er so ein bisschen kräftig geworden sei.
Ja, der hatte so einen tiefen Körperschwerpunkt. Ne? Ich werde da morgen mal drauf achten. Man könnte auch sagen, so einen watschelnden Gang und so einen Entenarsch. Ne?
Aber ein Schuss wie ein Pferd.
Ja, und er hat auch gesagt, ich verdiene so viel, ich kann dein Leben kaufen. Weißt du noch, wem er das gesagt hat?
Ja, einem Polizisten bei der Polizeikontrolle in Bremen.
Nee, in Wien. Aber genau, es war ein Polizist und es war bei einer Polizeikontrolle in Wien. Das war Marco Arnautovic. Wir suchen weitere österreichische Fußballer, die da im Kader sind. Dieser Mann hier, der ist mittlerweile auch schon 29 Jahre alt, ist wie Arnautovic auch Stürmer. Er stürmte beispielsweise für beide Hamburger Vereine, für den FC St. Pauli und für den HSV. Aber momentan stürmt er für den SC Freiburg. Man könnte auch sagen, er spielt im Mittelfeld. Aber für mich ist es ein Stürmer. Wen suche ich?
Gregoritsch.
Ja, Michael Gregoritsch. Genau. Der hat inzwischen auch 50 Mal für Österreich gespielt. So, wir machen weiter. So ähnlich wie Gregoritsch klingt auch dieser Name. Er spielt aktuell für die TSG Hoffenheim, hat aber auch eine Bremer Vergangenheit. Was?
Florian Grillitsch.
Richtig, Florian Grillitsch ist gesucht. Ich mache weiter. Normalerweise müsste dieser Mann nicht beim 1. FC Köln spielen, sondern bei Mainz 05. Dann könnte man mit Mainz 05 ein sehr schönes Wortspiel machen. Irgendwie haben viele Österreicher, stelle ich gerade fest, eine gemeinsame Verbindung zu Werder Bremen. Auch dieser Spieler hat mal für Werder Bremen gespielt.
Ja, ja, aber klar, es gab damals mal, ich meine, das war in den 90ern, das war in den 90ern mit der Sportbild, meine ich irgendwie sowas, dass die Fußball-Bundesligisten so ein bisschen so abgewandelt wurden, was ihren Vereinsnamen angeht, bezüglich der Spieler, die bei ihnen unter Vertrag stehen. Und da war halt bei Werder halt immer irgendwie was mit Österreich. Ich kriege jetzt irgendwie den Namen, den sie da in den 90ern hatten, jetzt vielleicht irgendwie, man mag mir das nachsehen.
Heimo Pfeifenberger.
Ja, ich wollte gerade sagen, Heimo Pfeifenberger, genau. Heimo Pfeifenberger, Andi Herzog. Absolut, ja.
Aber du hast noch nicht gesagt, wen ich jetzt gerade suche, oder? Hast du
Kainz suchst du.
Ja, genau. Florian Kainz. Kainz
05. Bei Werder gab es auch noch hier Zlatko Junuzovic, war auch noch einer.
Ja, der kam später.
Ja, das war doch damals der, wie man so schön gesagt hat.
Bruno Petzai in den 80er Jahren.
Der Alpen-Özil, hat man damals gesagt. Also das war die Zeit nach Mesut Özil bei Werder Bremen und dann holte man Junuzovic und dann hat man gesagt, das ist der Alpen-Özil.
Okay, ich überlege gerade, welchen Spieler ich dir jetzt nochmal vorschlage. Es gibt natürlich
Wolfgang Feiersinger,
genau, der war mal bei Borussia Dortmund. Jetzt kommt einer, er gilt als Rangnicks Musterschüler. Feierte im März 2018 sein Länderspieldebüt. Damals war Franco Foda noch Trainer. Ja, wer?
Wenn es der... Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Marcel Sabitzer ist.
Nein, ich mach mal weiter. Das Mentalitätsmonster hat bei Rangnick einen Stammplatz im zentralen Mittelfeld. Es verkörpert die von Rangnick erfundene Red Bull-DNA wie kaum ein zweiter und hat die Rangnick-Lehre in 10 Jahren bei Red Bull Salzburg komplett verinnerlicht. Er spielte auch mal für den VfL Wolfsburg. Er hat eine Frisur, die ist sehr auffällig, weil er wirklich Heino-blonde Haare hat. Er trägt sie auch gerne mal ein bisschen länger. Steht momentan bei RB Leipzig unter Vertrag. Und sein Vorname beginnt mit einem Buchstaben, der nicht so oft vorkommt, der im Alphabet an vorletzter Stelle steht.
Ja, ja, nicht Franz Xaver Wack, sondern Xaver Schlager.
Xaver Schlager, richtig, den habe ich gesucht. Hast du noch Lust auf einen?
Ja, bitte, lass uns noch einen machen.
Machen wir noch einen.
Aber ich habe mal eine Doku über Marcel Sabitzer gesehen, der galt auch so ein bisschen als so eine Art Musterprofi und hat doch auch eine ähnliche Vereinslaufbahn hinter sich. Der war doch auch erst im Salzburg-Kosmos. Oder?
Ja, jetzt ist er bei Dortmund. Wahrscheinlich wird man das von ganz vielen aktuellen österreichischen Nationalspielern auch behaupten können, dass sie diese DNA in sich tragen. Jetzt suche ich einen Spieler, der ist kein Stammspieler. 5 seiner 6 Länderspiele waren kurze Joker-Auftritte. Er war im Nachwuchs eine Legende. Von der U15 bis zur U21 kam er auf außergewöhnliche 57 Länderspiele, in denen er 21 Tore erzielte. Er spielt, wo sonst sollte er spielen, bei Werder Bremen und ist oftmals der, der die hässlichen Vögel, als sie noch gemeinsam in Bremen spielten, gefüttert hat. Nicht mit Vogelfutter, sondern mit feinen Pässen. Ich erzähle dir keinen Roman, ich erzähle dir einen Romano.
Romano Schmid,
das ist richtig. Ja, jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt kannst du den Spieß umdrehen und mich überraschen.
Das mache ich natürlich sehr, sehr, sehr gerne. Und zwar möchte ich in Anbetracht der Diskussion, wir haben ja über die Linksverteidiger in der deutschen Fußballnationalmannschaft gesprochen. Es gab ja das ein oder andere Linksverteidiger-Kapitel. Ich habe auch ein kleines Wer bin ich zusammengeschustert und möchte wissen, wer ich bin. Ich glaube, es sind
nur Linksverteidiger, die jetzt gesucht werden.
Linksverteidiger, die mal beziehungsweise für die deutsche Fußballnationalmannschaft gespielt haben.
Okay.
Ich habe für die deutsche Fußballnationalmannschaft insgesamt. Verzeihung, ich habe einen Frosch im Hals. 12 Mal gespielt, dabei 2 Tore geschossen. Ich wurde am 1. April, und das ist kein Scherz, 1993 in Berlin
Tegel. Nico Schulz.
Das ging aber schnell.
Der hat in Amsterdam mal das Siegtor geschossen. Da war ich im Stadion. Ja, Aber auch der glimmte gefühlt nur einen Sommer oder vielleicht auch, vielleicht hat er auch alle vier Jahreszeiten als Nationalspieler erlebt. Aber du hast es ja gesagt, 12 Länderspiele sind dann doch nicht so viele.
Ich habe 7 Länderspiele gemacht für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ich wurde 1992 in Filderstadt geboren. Ich spielte während meiner Zeit bei den Herren, also nach der Jugend, beim 1. FC Nürnberg 2, dann beim 1. FC Nürnberg, ehe ich zu Hertha BSC
wechselte. Ja, ich weiß. Marvin Plattenhardt.
Marvin Plattenhardt.
War bei der WM 2018 im Kader, kann man sich das noch vorstellen? Aber auch das lässt tief blicken, wie groß die Probleme auf dieser Position sind.
Ja, Marvin Plattenhardt, mittlerweile vereinslos seit dem vergangenen Sommer. Ich bin eine absolute Legende, 1988 geboren. Ich spielte während meiner Zeit unter anderem für Juventus Turin, für Lokomotive Moskau und vor allen Dingen
Benedikt Höwedes
für den FC Schalke 04.
Ja, Höwedes.
Zwischen 2011 und 2017, ganz genau so ist es richtig, 44 Länderspiele und 2 Tore. Mein Name ist Benedikt Höwedes. Auch ich bin eine absolute Legende, fragt man meine Fans, was viele möglicherweise gar nicht wissen. Mein zweiter Name ist Armin. Ich kann aber schon mal vorwegnehmen, ich heiße mit Nachnamen nicht Krause, sondern ich heiße mit Nachnamen anders als Krause. Vielleicht kommst du ja drauf. Ich spielte, jetzt gebe ich dir einen ganz kleinen Tipp, ich spielte in meinem Herrenbereich vor allen Dingen 314 Mal für den 1. FC Köln.
Ach, Jonas Hector.
Natürlich, auch seit dem vergangenen Jahr nicht mehr aktiv, sondern nur noch im Legendenstatus oben dort auf der VIP-Tribüne zu finden, wo es das Kölsch gibt. Auch gerne mal im Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Geboren in Saarbrücken, 43 Länderspiele, 3 Tore. Mein Name ist Jonas Hector. Wer erinnert sich noch an mich? Ich bin mittlerweile 36 Jahre alt, 1987 geboren. Ich machte für die deutsche Fußballnationalmannschaft 12 Spiele zwischen, jetzt kommt es, 2010 und 2013. Ich spielte in der Fußball-Bundesliga.
Ich weiß es, glaube ich. Dennis Aogo.
Ah, oh, du bist gut. Das ist gut, Auge. Der ist wirklich gut. Hut ab. Nicht schlecht. Also Freiburg, Hamburg, Schalke, Stuttgart, Hannover 96. Ich bin Dennis Aogo. Ogo.
Ich glaube, der lebt inzwischen in Dubai. Der ist mit seiner Familie nach Dubai gezogen.
Dubai bei Deutschland. So, und einen haben wir noch. Ich habe auch mir natürlich jetzt wirklich die schwierigen ausgesucht. Und zwar 2017, ich sag mal so, das Kapitel wirkt geschlossen, ist aber offiziell nicht beendet. Aber wenn du halt seit einiger Zeit nicht mehr nominiert wirst, dann ist das Kapitel ja auch eigentlich dann irgendwann geschlossen. Ich machte seit 2017 9 Länderspiele für Deutschland und schoss dabei ein Tor. Ich spielte unter anderem, obwohl man muss eher sagen, 2012, 2013 war ich nur unter Vertrag, habe aber kein Spiel gemacht, 2012, 2013 bei Borussia Dortmund.
Ja, ich weiß, ich glaube, ich weiß auch, wer es ist, Marcel Halstenberg.
Sehr, sehr gut. Wie kannst du das einfach so erahnen? Genau, danach kam natürlich, das hatte ich hellhörig gemacht, St. Pauli und dann
ja, Leipzig, Hannover.
Leipzig, das ist ja genau das, wo du dir irgendwie morgens auf dein Herz klopfst. Und jetzt aktuell weißt du natürlich auch, später bei Hannover 96, gar nicht mal so eine starke Zweitligasaison.
Doch, die ist, also hat sich stabilisiert auf einer Position, die ja nicht mehr die des Linksverteidigers ist, sondern er ist der Abwehrchef. An seiner Seite wächst Bright Array B. Der U21-Nationalspieler ist mittlerweile. Also mit Halstenberg sind sie sehr zufrieden bei Hannover 96.
Was sollen sie auch anderes sagen? Das ist ja auch so einer, der gesagt hat, ich glaube, man wird jetzt auch niemals zu Lars Stinde sagen, das haben wir uns alles anders vorgestellt. Nein, aber du hast recht. Aber ich glaube, dass man sich schon vielleicht anfänglich noch mehr von ihm versprochen hat, dass er vielleicht irgendwie die Mannschaft auch nochmal auf ein Level heben kann. Aber wie es auch, oder wie sagt man so, sei es drum, ja, Er spielt jetzt mittlerweile Innenverteidiger, das ist natürlich recht.
Und
das ist
eine ja, Frage. Die Spieleröffnung ist ganz gut. Und er hat gegen Braunschweig im Derby den Elfmeter verwandelt. Und das sorgt ja dafür, dass sein Name immer in, das sorgt dafür, dass die Fans ihn noch mehr mögen. Ich habe mich gerade ein bisschen vergaloppiert. Ist aber auch schon spät. 22.22 Uhr und wahrscheinlich gerade 22 Sekunden. Du, ich habe ja schon ein paar Songs auf die Liste gepackt. Soll ich dir nochmal sagen, welche das waren? Oder hast du sie dir gemerkt?
Sag nochmal, ja.
The Wiener Takes It All von ABBA, You Can Wien If You Want von Modern Talking und Everyone's a Wiener Baby von Hot Chocolate. Soll ich von dir auch noch welche raufpacken auf die Anstoßliste bei Spotify?
Ja, bitte. Ich würde von Udo Jürgens nehmen, griechischer Wien.
Ja, okay. Das ist natürlich ein Song, der sofort angespielt und wieder vorgespult wird. Aber gut, bei uns kommt alles rauf. Ich wünsche dir eine schöne Woche, euch übrigens auch. Und mehr habe ich an dieser Stelle nicht zu sagen. Wolltest du noch jemanden imitieren? Oder nee, du warst ja heute, glaube ich, mit drei verschiedenen Stimmen hier aktiv. Also du hast dein Soll erfüllt, würde ich mal sagen.
Genau, ich bin da erfolgreicher als, da kommt wieder der politische Gag hinten raus, mehr Stimmen, als sich der ein oder andere wünscht. Nee, ich kann nur sagen, wie sagt man so schön, bei Spotify könnt ihr die Glocke noch anklingeln, dann wisst ihr immer Bescheid, wenn eine neue Folge Anstoß auf dem Tisch liegt. Ihr könnt auch gerne die Folgen bewerten, ihr könnt auch gerne bei Instagram schreiben. Wir bekommen nach wie vor ganz viel tolles Feedback. Vielen Dank dafür, wir werden das auch fleißig beantworten. Euch eine wunderschöne Woche, wahrscheinlich bis zur kommenden Woche, aber davon gehen wir jetzt erstmal aus und ja, bleibt alle fröhlich und dann geht's weiter.
Tschüss!
Anstoß, der Fußball-Podcast.